herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fremdvertraut, dem Podcast für Dialog, Politik und Vielfalt der Evangelischen Akademie im Rheinland. Mein Name ist Jürgen Klusmann und ich bin Studienleiter dort für internationale Politik und interreligiösen Dialog. Mein Gast heute ist Dr. Markus Weingart. Er ist beschäftigt bei der Stiftung Weltethos und dort zuständig unter anderem für Finanzen, aber vor allen Dingen ist er bekannt als renommierter Friedensforscher, der sich mit der Rolle der Religion in Konflikten beschäftigt. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo, grüß dich.
Freut mich, dass das klappt. Wir sind hier in Tübingen am Originalort, wo Hans Küng, der ja der Gründer der Stiftung war, auch tatsächlich geschafft hat. Wir sitzen in einem sehr repräsentativen, ja, man könnte sagen, fast Wohnzimmer, allerdings mehr Bibliothek-Charakter mit großen, vielen Bänden um uns herum. Und da steht auch noch der Originalschreibtisch. Markus, du bist, wie gesagt, Friedensforscher und ja, wir haben ja jetzt nun eine Lage, die tatsächlich ausgesprochen herausfordernd ist. Wenn man sich mal überlegt, wie die Welt in Unordnung geraten ist, das ist übrigens auch der Titel der Denkschrift, der Friedensdenkschrift Welt in Unordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wie reagierst du auf diese Herausforderungen? Was bedeutet für dich diese Eskalation in den letzten Jahren und insbesondere jetzt auch noch vor allen Dingen nach den Angriffen Israels und den USA auf den Iran?
Zunächst mal kann ich mit dem Begriff der Welt in Unordnung nicht sehr viel anfangen. Wann war denn jemals die Welt in Ordnung? Und wenn sie für Menschen als in Ordnung betrachtet wurde, dann war das nur deswegen möglich, wenn man den Blick sehr begrenzt hielt. Irgendwo in der Welt gab es immer Konflikte, grausame Konflikte und Kriege. In dem Sinn herrschte nie Ordnung, dass die Welt global befriedet gewesen wäre. Was jetzt, natürlich haben wir in den letzten Jahren eine Häufung von Kriegen, die uns sehr stark betreffen, hier in Deutschland sehr stark betreffen, weil es die Ukraine betrifft, vor unserer Haustür sozusagen stattfindet, weil es den nahen Mittleren Osten betrifft und damit wirtschaftliche, nicht zuletzt wirtschaftliche Auswirkungen auf uns hat. Aber schon beim Sudan-Konflikt, der uns eben politisch und wirtschaftlich nicht mehr so betrifft, schon der gerät dann sehr stark aus dem Blickfeld und interessiert die meisten Menschen und auch die Politik nur bestenfalls am Rande. Insofern Welt in Unordnung würde ich so nicht unterschreiben. Es hat sich gar nicht so viel geändert, wie man annimmt. Und damit sind auch die Herausforderungen heute nicht sehr viel anders als vor 10 oder 40 Jahren.
Ja, ich würde dem absolut zustimmen. Also das ist auch absolut meine Erfahrung. Ich habe ja auch vor allen Dingen selber in Afghanistan, in Myanmar, Nepal, Sri Lanka und so weiter Konfliktbearbeitung gemacht. Und genauso wie du bist du auch eben Konfliktbearbeiter, machst auch nebenbei noch Konfliktbearbeitung. Wie ist denn deine Vorstellung davon, wie man Konflikte überhaupt lösen kann? Das ist so auch meine Kritik eigentlich an dieser Friedensdenkschrift. Vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal drauf zu. Es fehlt so komplett eigentlich ein Ansatz, wie Konflikte eigentlich zivil und gewaltfrei bearbeitet werden können. Siehst du da auch einen Manko drin, A? Und B, wie könnte man denn diese Konflikte, die großen politischen Konflikte, vor denen wir jetzt stehen, wie könnte man die tatsächlich zivil und gewaltfrei bearbeiten? Gibt es da von deiner Seite irgendeine Möglichkeit oder schließt du das aus?
Das schließe ich überhaupt nicht aus. Also ich glaube, es gibt zwei Schwierigkeiten in dem Zusammenhang. Die eine Schwierigkeit ist ein Missverständnis, dass viele, insbesondere in der Politik, aber auch in Medien und anderswo, bei ziviler oder gewaltloser Konfliktbearbeitung an akute Konfliktbearbeitung denken. Sozusagen, wenn Konflikte eskaliert sind, dann konstruktive, gewaltlose Konfliktbearbeitung als Alternative zur Kriegsgewalt. Das ist natürlich viel zu kurz gedacht. Konfliktbearbeitung muss damit beginnen, dass man nicht Konflikte vermeidet, das geht nicht, aber dass man die Eskalation von Konflikten vermeidet, das geht. Und das heißt eben sehr früh zunächst mal zu erkennen, wenn sich irgendwo Krisen entwickeln, wenn sich Konflikte mit Gewaltpotenzial zuspitzen, das sehr früh erkennen und dann auch sehr früh intervenieren in den unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ob das im Land ist mit Friedenserziehung, Friedensbildung, Dialogformaten und oder auch von außen mit Diplomatie, Gesprächen, Vermittlung, vielleicht auch Sanktionen, wenn es nötig ist. Also diese erste Schwierigkeit, dass man nicht erkennt, der zentrale Charakter konstruktive Konfliktbearbeitung ist die Prävention. Damit beginnt's. Und nicht sozusagen die Feuerlöscherrolle, wenn das Haus schon lichterloh in Flammen steht. Wird auch häufig sozusagen als Argument gegen die zivile Konfliktbearbeitung verwendet, dass man sagt, ja, jetzt brennt das ganze Haus, da kannst du mit einem Feuerlöscher nichts anfangen. Das ist eben so ein grundsätzliches Missverständnis. Auch in aktuellen Konflikten hätte man sehr viel früher gewaltlos, konstruktiv Einfluss nehmen können und auch müssen auf die Konfliktbearbeitung. Das ist nicht im geschehen oder nicht im ausreichenden Maße geschehen. Die zweite Schwierigkeit im Zusammenhang mit konstruktiver Konfliktbearbeitung hängt da unmittelbar mit zusammen, dass nämlich zumal unter PolitikerInnen, aber auch Medienschaffenden zu beobachten ist, dass diese Leute überwiegend keine Ahnung haben, was konstruktive Konfliktbearbeitung eigentlich ist, was es bedeutet, welche Methoden das umfasst, welche Möglichkeiten, auch welche Erfolge das in der Geschichte schon gezeitigt hat, was man damit machen kann, wie man da vorgehen muss. Sie haben einfach keine Vorstellung davon. Sie haben sich nie damit befasst, was sehr nicht nur zu bedauern ist, sondern auch anzuprangern ist. Also Menschen, die in Parlamenten sitzen und über Krieg und Frieden beschließen, und das heißt über Leben und Tod von vielen Menschen beschließen, auch Deutschen, Soldatinnen und Soldaten entscheiden, von denen erwarte ich eigentlich schon, dass sie sich vorher mit allen möglichen Alternativen zur Kriegsgewalt befassen.
Was ist denn für dich konstruktive Konfliktbearbeitung? Wie sieht das für dich aus?
Wie ich schon skizziert habe, ist eine Form von Konfliktbearbeitung, die eben auf gewaltlose Mittel setzt. Wird häufig auch gleichgesetzt mit ziviler oder gewaltfreier Konfliktbearbeitung. Und diese gewaltlose Konfliktbearbeitung muss eben sehr umfasst wahnsinnig viele Möglichkeiten und Mittel und Methoden und Wege auf unterschiedlichsten Ebenen und muss eben sehr früh beginnen bei der Prävention. Prävention heißt, wie schon angedeutet, Früherkennung, Konfliktfrüherkennung, Konfliktfrühintervention dann auch. Heißt aber auch Friedensbildung, also Einübung, und das kann schon im Kindergarten beginnen, Einübung in Methoden der konstruktiven, gewaltlosen Konfliktbearbeitung, heißt aber natürlich auch gerechte Verhältnisse, gerechte Beziehungen, gerechte Wirtschaftsstrukturen, Gerechtigkeit in Klimafragen, in finanzpolitischen Fragen und so weiter. Also auch da Perspektiven zu eröffnen, auch das gehört zur gewaltlosen, konstruktiven Konfliktbearbeitung dazu und reicht dann natürlich auch weiter bis zur Diplomatie, gegebenenfalls auch Sanktionen, Vermittlungsarbeit, Mediation und anderes mehr. Auch das, was du ja in deiner Arbeit machst.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf diesen aktuellen Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran. Aus meiner Sicht hat der sich ja durchaus auch religiös aufgeladen. Also wir haben es mit einer Supermacht Amerika zu tun, die ganz stark getrieben ist von christlich-radikalen Wählern und die auch ein Stück weit so ein Heilsversprechen in der Präsidentschaft Trumps sehen und sogar in seiner Person. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben den Iran, der ja auch ein ganz klar religiöses Regime ist. Allerdings ist die Frage, ob das jetzt tatsächlich auch in irgendeiner Form wirklich den Islam so repräsentiert, wie er vielleicht von Wissenschaftlern, Islamwissenschaftlern sehen wird, nämlich als eine durchaus auch moderate und friedensorientierte Religion, was man ja oft gar nicht so sieht, wenn man gerade aus dem Westen kommt und vielleicht auch keinen unverstellten Blick hat auf die Religion des Islams, aber es ist eben ein religiös motiviertes Regime. Und dann haben wir natürlich noch Israel, das ja als Staat der Juden zumindest ein diffuses Verhältnis hat zur Religion, aber auch eben sein Selbstverständnis fußt auf dem Judentum. Und in der Regierung Netanjahus sind ja auch Hardliner, religiöse Hardliner. Wie beurteilst du diesen Konflikt vor dem Hintergrund der Rolle der Religion?
Im Nahostkonflikt spielt Religion schon immer eine große, schon seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle. Spätestens seit dem Sechstagekrieg wurde das dann, hielt es immer mehr Einzug in die Politik. Es gab immer Leute auf allen Seiten und in allen Religionen, die ihre jeweilige Religiosität benutzt haben als Argument oder Verstärker in den Konflikten. In Israel auf jüdischer Seite genauso wie auf palästinensischer Seite oder natürlich jetzt im Iran. Das Mullah-Regime. Es gibt aber auf allen Seiten auch und in den gleichen Religionen Menschen, die eben aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen eben für Frieden eingetreten sind. Auch das gibt's. Dieses Potenzial steckt eben in den Religionen und zwar in allen Religionen drin, dass man sie so oder so eben interpretieren und als Motivation für Kriegs- oder eben auch Friedenshandeln verwenden kann.
Ja, du hast ja auch dazu ein ziemlich interessantes und spannendes Buch geschrieben, Religion macht Frieden, wo du Beispiele präsentierst für die konstruktive Rolle der Religionen in verschiedenen Konflikten.
Wäre jetzt ein bisschen ausufernd, die alle hier zu referieren, aber es gibt Dutzende von solchen Beispielen rund um den Globus in allen Religionen in den letzten Jahrzehnten alleine. Die eben deutlich machen, das sind keine Einzelfälle oder Sonderfälle, sondern da steckt tatsächlich in den Religionen ein erhebliches, ja, ein Gewalt- und Konfliktpotenzial. Natürlich, das wissen wir, das können wir jeden Tag in der Zeitung lesen, aber eben auch ein erhebliches Friedenspotenzial. Das heißt, damit meine ich Erfahrungen, Kompetenzen, bestimmte Möglichkeiten der Friedensarbeit, die andere so nicht haben, und auch eben zahlreiche Erfolge in verschiedensten Konflikten, wobei ich in meinen Forschungsarbeiten mich konzentriert habe, wirklich auf die sozusagen staatliche oder interstaatliche Ebene, also Kriege, Bürgerkriege, Widerstand gegen Diktatur oder Besatzung. Also nicht irgendwie Nachbarschaftskonflikte, sondern wirklich auf die hohe politische Ebene, die Ebene, wo uns ja täglich in den Medien eben auch das Gewalt- und Konfliktpotenzial von Religionen vorgeführt wird. Und das ist eben sehr erstaunlich und leider Gottes weithin unbekannt, welche Friedensbeiträge die Religionen da geleistet haben und zu leisten imstande sind. Das wäre sicher auch in den aktuellen Konflikten der Fall gewesen, sowohl was die Ukraine und Russland vor allem Russland angeht, wie auch im nahen Mittelost-Konflikt. Gerade dadurch, dass Religion ein wichtiger Faktor ist, ist nicht die Ursache der Konflikte, das muss man immer klar unterscheiden. Es sind keine Religionskonflikte dort, aber es sind wichtige Faktoren in der Entwicklung der Konflikte. Und genau das macht ja deutlich, dass eben eine Religion einen Einfluss hat. Und dieser Einfluss kann jetzt vielfach zu sehen, negativ genutzt werden, ob das die Mullahs im Iran oder Patriarch Kirill in Russland ist. Aber er kann oder könnte auch konstruktiv, positiv, befriedend genutzt werden.
Siehst du denn dafür eine Chance, dass jetzt in den aktuellen Konflikten tatsächlich die Religion eine positive Rolle spielt? Also bei den Mullahs sind ja die Hardliner an der Macht und was die russisch-orthodoxe Kirche anbelangt, so sieht das nicht viel anders aus.
In den Dutzenden von Fallstudien, die ich untersucht habe, in denen eben religiöse Akteure zum Frieden beigetragen haben, da sind mir einige Fälle begegnet, wo vorher auch alle gesagt haben, das funktioniert nicht, da kann man, egal wer, da kann man nicht mehr konstruktiv intervenieren, da kann man nicht mehr mit den Konfliktparteien reden, die wollen ja auch gar nicht reden. Also es gab genügend Fälle, die als hoffnungslos galten, insbesondere eben im Blick auf mögliche religiöse Akteure. Und trotzdem wurde Frieden gestiftet, wurde Gewalt verhindert oder vermindert, wurde zur Deeskalation von Konflikten beigetragen. Auch in Konflikten oder Situationen, in denen es niemand für möglich gehalten hätte, wo die Fachleute und auch die Lehrbücher sagten, das funktioniert nicht. Um nur ein Beispiel zu nennen, in Mosambik etwa tobte in den 80er Jahren ein grausamer Bürgerkrieg mit über 1 Million Todesopfern und Millionen von Flüchtlingen.
RENAMO gegen FRELIMO. RENAMO unterstützt von Südafrika, FRELIMO von der sozialistischen Welt.
Genau, sozusagen die Regierungsarmee, aber unterstützt eben auch von der Sowjetunion damals. Auch da waren verschiedene Vermittlungs- oder Schlichtungsversuche gescheitert, unterschiedlichste Akteure, zuletzt auch seitens der UNO Ende der 80er Jahre, woraufhin dieser Konflikt als unlösbar galt. Hopfen und Malz verloren. Kann man nichts machen, wenn selbst die UNO scheitert. Und nur einer wollte sich mit dieser traurigen Diagnose eben nicht abfinden, das war der katholische Bischof Gonsalves aus Beira, einer Stadt in Mosambik, der dann zunächst mal auf eigene Faust einen neuen, ja, man kann nicht sagen Vermittlungsversuch, sondern einfach einen Gesprächsversuch unternahm und eben die Rebellen in ihrem Hauptquartier aufgesucht hat, was nicht so einfach war. Das war eine beschwerliche und gefährliche Reise auch, irgendwie quer durch den halben Kontinent. Aber er wollte eben wissen, um was es den Rebellen geht. Er wollte es persönlich von denen hören und sich nicht auf die eben staatlich gelenkten, beeinflussten Medien verlassen. Und aus dieser Einzelinitiative entwickelte sich dann schließlich mit Hilfe von der katholischen Laienbewegung Sant'Egidio eine neue Vermittlungsinitiative, offizielle Friedensverhandlungen unter der Federführung des Bischofs und von zwei Vertretern von Sant'Egidio, dieser katholischen Laienbewegung eben, wo alle Profis von der UNO und von den Großmächten gesagt haben, genauso wie die Lehrbücher gesagt haben, das funktioniert nicht. Wie wollen die da Frieden stiften? Also bei so hoch eskalierten Konflikten, und das war im Zenit des Bürgerkrieges, als diese neue Vermittlungsinitiative gestartet wurde, da muss man doch erstmal mit dem Schwert dazwischen gehen und die Kontrahenten trennen und dann kann man miteinander reden. Aber nicht einfach so während des Krieges anfangen, Diplomatie zu führen. Die haben das einfach trotzdem gemacht. Sie hatten im Übrigen auch keinerlei Druckmittel, auch das war so ein Vorurteil. Man muss doch irgendwie Druck machen können auf die Konfliktparteien. Sie zwingen können zu irgendwelchen Zugeständnissen. Konnten die Verhandlungsführer von Sant'Egidio und der Bischof eben nicht. Und trotzdem waren sie nach 2 Jahren erfolgreich und haben einen umfassenden Friedensvertrag zwischen den Kontrahenten, den Kriegsparteien vermittelt, der den Konflikt für lange Zeit stabil beigelegt hatte. Und das waren auch zwei Konfliktparteien, die zu Beginn sich null vertraut haben, die zu Beginn nichts anderes im Sinn hatten, als sich buchstäblich gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Hocheskalierter Konflikt. Ja. Es hat funktioniert. Warum soll, was damals nicht funktioniert hat, nicht auch wieder möglich sein?
Setzt natürlich irgendwo auch eine gewisse Rationalität aus und vielleicht auch eine Einsicht in sozusagen den besseren Weg, dass man halt sich verträgt und letztlich Gewalt vermeidet. Aber ganz ehrlich, ich sehe in der Persönlichkeit Trumps, sehe ich da wenig Chancen, so auf den Iran zuzugehen und sich einzulassen auf so eine bessere, höhere Einsicht. Siehst du das anders? Oder?
Es ist natürlich die Logik des Krieges, dass zumal Kriegsführer wie Trump oder Putin, die sehr um ihren Gesichtsverlust fürchten und fürchten müssen, es steckt in der Logik des Krieges, dass solche Konflikte, wenn sie mal begonnen sind, dann nicht einfach durch gut Zureden beizulegen sind. Weil, wie gesagt, die wollen mit erhobenem Haupt und ohne Gesichtsverlust da irgendwo rauskommen. Jetzt hat sich Trump irgendwie in eine ganz schwierige Situation gebracht, wo viele Experten sagen, es wird schwierig, da ohne irgendeine Art von Gesichtsverlust rauszukommen. Und natürlich haben wir die Situation in der Ukraine auch. Auch Putin hat sich sicher den Überfall auf die Ukraine anders vorgestellt als einen vierjährigen und wahrscheinlich noch länger andauernden Krieg und muss jetzt da irgendwie da rauskommen und das trotzdem als Erfolg verkaufen können. Aber dass das schwierig ist, ist nicht so sehr ein Problem des Friedens, sondern es ist ein Problem der Logik des Krieges und der Logik der Gewalt.
Und vielleicht auch der Logik der Autokratien. Also ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass gerade insbesondere autoritäre Herrscher wie Putin und mittlerweile kann man das ja von Trump auch sagen, denke ich, eben diesen Gesichtsverlust ja noch besonders fürchten müssen. Oder?
Vielleicht in gewisser Weise ja, ist es einfacher. Ne? Ich meine, Deutschland hat es sich mit dem 20-jährigen Afghanistan-Einsatz auch in eine schwierige Situation gebracht. Das wurde uns ja auch als ein Einsatz für Humanität verkauft. Unter anderem natürlich wurde auch argumentiert, es würde die Sicherheit und Freiheit Deutschlands am Hindukusch verteidigt. Aber es ging.
Absurd eigentlich.
Ja, aber so wurde es durchaus auch argumentiert. Aber es ging um Brunnen bohren und Mädchenschulen bauen erstmal, also sozusagen humanitäre Werte, so wurde es uns erklärt. Und nach 20 Jahren ist man abgezogen aus verschiedenen Gründen und hat sozusagen einen völligen Misserfolg hinterlassen. Es ist vielleicht in Demokratien dann einfacher, das irgendwie zu verkaufen, wenn man es auf die Vorgängerregierungen schieben kann. Das ist jetzt für einen autoritären Herrscher, der den Krieg selbst beginnt, dann ein bisschen schwieriger. Aber natürlich hat auch die Bundesregierung da argumentative Schwierigkeiten gehabt, das zu erklären, warum das jetzt gut war, diese Kosten auch an Menschenleben in Afghanistan und auch innerhalb der Bundeswehr, für den doch eher mäßigen Erfolg, den man da dann nach 20 Jahren konstatieren musste.
In der Tat, ich war ja auch in Afghanistan mehrere Male und habe da eben versucht, gewaltfreie zivile Konfliktbearbeitung mithilfe von systemischen Aufstellungen zu machen. Ich werde nie vergessen, wie da ein Teilnehmer dann auch mal monierte, dass die aktuelle demokratisch gewählte Regierung ja hochkorrupt sei und dadurch das ganze Unterfangen sozusagen unterminiert wird. Wir haben uns damals, ein bisschen gewundert, weil wir natürlich davon ausgegangen waren, in unserer Naivität, dass das eigentlich so gar nicht passieren kann. Aber es zeigte sich ja dann immer mehr, dass das wirklich in einem Riesenausmaß war. Und als die Regierung dann tatsächlich auch gestürzt wurde, haben sie auch erstmal alles mitgenommen, was noch vom Staatshaushalt übrig war, der Staatspräsident. Ja, also insofern kann ich dem nur zustimmen. Und die Frage ist aber, wie gehen wir jetzt damit um? Was haben wir für Möglichkeiten? Also du bist ja ein überzeugter Mensch, dass das gewaltfreie Konfliktbearbeitung möglich ist, hast du auch schon eingangs gesagt, auch bei diesen großen Konflikten. Was müsste denn geschehen, damit sowas passiert? Braucht es wieder so eine Figur wie den mosambikanischen Bischof? Ich meine, der Papst hat sich ja jetzt schon ein paar Mal, der neue Papst Leo hat sich schon ein paar Mal geäußert. Könnte er so eine Persönlichkeit sein, um da Bewegung reinzubringen, aber er ist ja auch diskreditiert worden von Trump zuletzt.
Auch da kann ich sozusagen auf die Fallstudien verweisen, auch da kann man beobachten, in manchen Konflikten war es sehr hilfreich, wenn eine bekannte Persönlichkeit, religiöse Persönlichkeit, eine religiöse Autorität an einer Friedensinitiative mitgewirkt hat, weil sie die nötige, vielleicht sogar internationale Aufmerksamkeit auf den Konflikt und auf den Friedensprozess gelenkt hat. In anderen Konflikten war genau das Gegenteil hilfreich, dass Vermittler am Werk waren, von denen niemand was wusste. Beispielsweise Vertreter der Quäker, einer der historischen Friedenskirchen, deren Markenzeichen eben ist, die seit Jahrzehnten in unterschiedlichsten Konflikten vermitteln, aber deren Markenzeichen ist eben, dass sie das in völliger Diskretion machen, immer hinter den Kulissen. Und das bedeutet für Konfliktparteien, sie können sich auch, weil seit Jahrzehnten sozusagen belegt, auf deren Diskretion verlassen. Aus, wo die Quaker-Vertreter vermittelten, wissen alle Beteiligten von diesen Gesprächen, wird nie etwas nach außen dringen. Nicht während der Gespräche, aber auch nicht 50 Jahre später. Nicht jedenfalls ohne Zustimmung der Beteiligten. Da wird nichts nach außen dringen. Und diese Diskretion eröffnet dann natürlich ganz andere Möglichkeiten in Gesprächen. Wenn alle Beteiligten wissen, was ich hier sage, dringt nicht nach außen, dann kann ich auch mal Ideen oder Vorschläge, Zugeständnisse, Kompromisse äußern oder andeuten, die niemals nach außen gelingen dürften, weil da würde eine Regierung oder ein Vermittler sofort von den Medien oder der Bevölkerung in der Luft zerrissen. Nur durch diese Diskretion ist es möglich. Also es kann beides hilfreich sein. Im einen Konflikt eine namhaft international beobachtete Persönlichkeit wie ein Papst, in anderen Konflikten oder parallel dazu vielleicht auch ganz diskrete Vermittler. Ich hoffe insgeheim natürlich, dass solche diskreten Vermittler vielleicht auch in den aktuellen Konflikten am Werk sind. Davon kriegt man natürlich naturgemäß nichts mit, sonst wäre es nicht sehr weit her mit der Diskretion. Ausschließen kann ich das aber nicht, weil wie gesagt, in vielen Fallstudien, die ich beobachtet habe, hat sich das erst zum Teil lange, lange Zeit nach den Konflikten oder der Konfliktbearbeitung dann rausgestellt, wer da tatsächlich hinter den Kulissen mitgewirkt hat. Aber setzt natürlich einen gewissen Friedenswillen bei den Beteiligten voraus und eine gewisse Gesprächsbereitschaft bei den Konfliktbeteiligten. Die ist natürlich aber auch zu unterscheiden von dem, was Präsidenten oder Mullahs nach außen in den Interviews sozusagen von sich geben und was sie abseits der medialen Aufmerksamkeit vielleicht tatsächlich praktizieren.
Kommen wir nochmal zu der Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland zu sprechen, Welt in Unordnung. Du hast gleich zu Anfang gesagt, dass das aus deiner Sicht ein Titel ist, den du so nicht unterschreiben kannst, weil er eben deutlich macht, dass wir eigentlich im Prinzip mit einer Sicht auf die Welt schauen, die doch sehr eurozentristisch ist, um es mal so auszudrücken, nämlich jetzt da, wo die Kriege auch uns in Deutschland und Europa stärker tangieren, da nehmen wir das wahr, dass die Welt in Unordnung ist. Aber du hast zu Recht gesagt, Konflikte gab es auch schon vorher. Die Friedensdenkschrift, die macht ja so ein Stück weit, vollzieht sie auch einen Paradigmenwechsel. Also vorher gab es eigentlich, stand immer so der absolute Pazifismus im Vordergrund. Und jetzt geht es hin zu einer Verantwortungsethik, in der zum Beispiel der Schutz vor Gewalt Priorität genießt und in dem dann auch argumentiert wird, dass der Einsatz von Waffen zum Erhalt der oder zum Schutz der rechtserhaltenen Gewalt möglich ist, mit und Einschluss sogar von Atomwaffen. Was hältst du davon?
Also zunächst mal würde ich sagen, der absolute Pazifismus ist schon lange nicht mehr irgendwie so leitendführend, dominant in der evangelischen Kirche in Deutschland. Schon die vorausgegangene Friedensdenkschrift von 2007, schon da war das. Also konnte nicht die Rede davon sein von absolutem Pazifismus. Da hat zivile Konfliktbearbeitung noch eine stärkere Rolle gespielt. Die verschwindet ja in der aktuellen Friedensdenkschrift bis zur Unkenntlichkeit. Aber dass das dominant gewesen sei, war es wahrscheinlich nie in der evangelischen Kirche. Es hat für manche vielleicht irgendwie nach außen so gewirkt, weil bei bestimmten Kirchentagen irgendwie alle irgendwelche Friedensschals um den Hals hatten. Aber tatsächlich innerhalb der Kirche würde ich nicht sagen, dass das dominant war. Vielleicht eine starke Strömung, aber nicht dominant. Der zweite Punkt, du sagtest, das sei, die Friedensdenkschrift sei ein Schwenk hin zur Verantwortungsethik. Ich muss gestehen, ich habe die Unterscheidung von die Gegenüberstellung von Verantwortungsethik und Gesinnungsethik noch nie so recht verstanden oder akzeptieren können. Hat ja übrigens auch Max Weber, auf den die Unterscheidung zurückgeht, selbst schon relativ bald wieder relativiert. Ich würde mal sagen, viele, die für sich Verantwortungsethik reklamieren, haben natürlich auch eine bestimmte Gesinnung. Heute würde man eher Haltung sagen oder eine politische Überzeugung. Selbstverständlich. Und aus der heraus kommen sie zu ihrer ethischen Überzeugung, was sie dann Verantwortungsethik nennen. Aber ich kenne auch viele, die in dem Sinne, wie du es meinst, als Gesinnungsethiker bezeichnet werden, die das gerade aus einer Verantwortung heraus geworden sind oder gerade aus ihrer Verantwortung für Menschen, für Frieden, für Gerechtigkeit oder auch Bewahrung der Schöpfung aus dieser Verantwortung heraus zu ihrer Überzeugung, zu ihrer Haltung oder wie man eben vor 100 Jahren sagte, zu ihrer Gesinnung gekommen sind. Also insofern, diese Gegenübersetzung finde ich nicht unbedingt hilfreich. Von einer Denkschrift der EKD, also der Kirche, erwarte ich eigentlich auch nicht, dass es sich irgendwie mit Gesinnungs- und Verantwortungsethik rumschlägt, sondern erwarte ich eigentlich eher eine christliche Ethik, also eine Ethik, die sich auf den Religionsstifter, diesen Jesus aus Nazareth, diesen Jesus Christus bezieht. Und da erkenne ich tatsächlich in der Friedensdenkschrift relativ wenig wieder. Und das ist in vielerlei Hinsicht erstaunlich. Die Denkschrift erklärt in ihrer Einleitung, erläutert sie, wie sie es da formulieren, die vier Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens, nämlich erstens, Jesus lehrte den vollständigen Gewaltverzicht, Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens, vollständigen Gewaltverzicht lehrte Jesus, zweitens lehrte er die Nächsten- und Feindesliebe, drittens, jeder Mensch ist ein gleichberechtigtes Geschöpf Gottes, also die Gottesebenbildlichkeit eines jeden Menschen und gleichberechtigt heißt ja auch mit gleicher Würde ausgestattet. Das sind erstmal die drei Säulen des christlichen Glaubens und dann kommt die vierte Säule. Und die da lautet, wir leben in einer unerlösten Welt. Also ich kann mit der Formulierung schon mal relativ wenig anfangen. Das ist für mich so eine typische Theologenformulierung. Ich weiß nicht, ob Nicht-TheologInnen, wenn man die Menschen auf der Straße fragt, so viel damit anfangen können, ist für mich persönlich auch keine Grundüberzeugung meines Glaubens, dass wir in einer unerlösten Welt leben. Und für die Denkschrift ist es hochproblematisch, weil aus meiner Sicht sozusagen das Pferd dann von hinten aufgezäumt wird. Man geht vom Punkt 4 aus, dieser vierten Grundüberzeugung, wir leben in einer unerlösten Welt und dann werden Schritt für Schritt die Punkte 1 bis 3 abgeräumt mit dieser Begründung.
Also unerlöste Welt heißt ja in der Logik der Denkschrift oder überhaupt in theologischer Logik, die Welt ist nicht perfekt, es gibt Gewalt, es gibt Mord, Totschlag, Kriminalität und so weiter und im Prinzip können wir eigentlich nichts machen. In meinem Aufsatz, den ich geschrieben hatte, den ich dir auch geschickt hatte, zum Thema Konfliktbearbeitung, das aus meiner Sicht ja auch fehlt in der Denkschrift, da habe ich da so ein bisschen mal die Parallele zu asiatischen Religionen, Buddhismus und Hinduismus gezogen und da heißt es, während die Christen sozusagen jetzt auf die Erlösung, auf die Gnade Gottes warten, sagen Buddhisten beispielsweise, ja, wir können aber was machen, weil Leid und Krieg und Not entsteht durch Unwissenheit und was wir tun müssen, ist unsere Unwissenheit sozusagen bekämpfen.
Dann bin ich in dem Sinn ein Buddhist. Also ich würde dem auch nicht zustimmen. Wenn du sagst, unerlöste Welt bedeutet, es gibt in der Welt Leid, Gewalt, Unheil, Elend und so weiter. Soweit stimme ich zu, ist aber kein sonderlich origineller Gedanke. Dafür brauche ich keine EKD oder keine Denkschrift. Du hast dazu gesagt, und da können wir leider nichts machen. Dem widerspreche ich. Also wenn tatsächlich das der Gedanke ist, dass Kirche damit sagen will, unerlöste Welt, es gibt Leid, Elend, Gewalt und wir können leider nichts machen, dann würde ich da vehement widersprechen. Ich glaube, das wäre weder meine persönliche Glaubensüberzeugung, noch halte ich das politisch für haltbar.
Aber da sind wir auch auf der gleichen Seite. Also ich argumentiere ja in meinem Aufsatz darin, dass ich sage, das unterscheidet eben die Buddhisten. Und Gott sei Dank haben wir in der Konfliktbearbeitung auch inzwischen von anderen Religionen und namentlich von den Buddhisten viel gelernt. Gott sei Dank, sonst wären wir ja immer noch in der abwartenden Haltung, endlich auf Gottes Frieden zu warten sozusagen.
Leider sind die AutorInnen der Friedensdenkschrift mehrheitlich offenbar nicht auf der Seite gewesen, weil sie genau davon, das durchzieht sozusagen die Denkschrift. Wir können leider nichts machen. Also dieses unerlöste Welt ist halt so, ne? Und damit ist für mich die Friedensdenkschrift zu sagen ein großes Ja, aber. Ja, Gewaltlosigkeit, Säule Nummer eins oder Grundüberzeugung Nummer eins. Die Gewaltlosigkeit, die da Jesus gelehrt und gelebt hat, ist schon gut, gute Idee im Prinzip, aber jetzt gerade ganz schwierig, geht nicht. Feindesliebe, die er da gepredigt hat, im Prinzip gute Idee, aber also der Feind jetzt gerade, der ist einfach ganz besonders feindlich. Gleichberechtigung, gleiche Würde aller Menschen, ja, im Prinzip schon in Ordnung, aber manchmal geht es halt nicht anders. Das ist der rote Faden in der ganzen Friedensdenkschrift, dieses Ja, aber. Im Grund eine gute Idee, aber politisch irgendwie geht's nicht. Bis hin zu diesen wirklich äußerst bemerkenswerten argumentativen Verrenkungen, dass man lange vielen Sätzen erklärt, dass beispielsweise der Besitz von Atomwaffen, der Besitz, der Kauf, die Verbreitung, geschweige denn der Einsatz von Atomwaffen, dass das alles ethisch nicht vertretbar ist. Absolut nicht vertretbar ist. Aber gleichzeitig sagt, ja, also jetzt Atomwaffen abzurüsten, das wäre jetzt auch keine gute Idee. Und dann sozusagen zu erklären, im Extremfall, wie immer, wer immer den dann definiert, im Extremfall sei auch der Einsatz von Atomwaffen, erklärt die EKD-Friedensdienstschrift, auch der Einsatz von Atomwaffen, Zitat, zwar nicht erlaubt, aber eben auch nicht ausnahmslos verboten. Was will uns das sagen, die Denkschrift? Der Einsatz ist nicht erlaubt, aber auch nicht irgendwie verboten. Das ist doch eine irrsinnige, nicht nur Formulierung, sondern auch ein irrsinniges Argument. Also wenn der Lehrer in der Schule sagt, liebe Leute, abschreiben oder Spickzettel sind zwar nicht erlaubt, aber auch nicht ausnahmslos verboten. Was ist das für eine Botschaft? Und das in einer Schrift, die sagt, ich will euch ethische Orientierungshilfe geben.
Also wir hatten jetzt gerade vor kurzem eine Veranstaltung mit dem Friedensforum der Landeskirche. Da waren drei Autoren der Friedensdenkschrift dabei, unter anderem auch der Verfassungsrechtler Paulus. Der hat gesagt dazu, was jetzt die Atomwaffen anbelangt, der Besitz der Atomwaffen wäre dadurch oder könnte dadurch gerechtfertigt sein, dass man sich sozusagen nicht erpressbar macht, dass man, wenn man bedroht wird mit einem atomaren Schlag, dass man, wenn man selber Waffen hat, sagt, wenn du mich aber angreifst mit Atomwaffen, dann komme ich auch zurück und mache das Gleiche mit dir und dadurch bin ich nicht mehr erpressbar. Also wenn man Atomwaffen hat, so sein Argument, dann nur, um sie niemals einzusetzen. Aber das zeigt ja so ein bisschen auch, wie du sagst, die verquere Logik.
Und das ist genau der Grund, weshalb natürlich Staaten wie Nordkorea, Pakistan oder jetzt eben auch die Iran gerne Atomwaffen hätten. Aus der Logik heraus. Wollen wir diese Logik befeuern? Und wir sagen, ja, so ist es halt. Und wir rüsten auf, wir schrecken ab mit Atomwaffen, weil dann vielleicht, wir wissen ja nicht, vielleicht die Gegenseite auch keine einsetzt. Und was passiert, wenn die Gegenseite einsetzt und diese Abschreckung funktioniert? Sind wir dann gezwungen, auch welche einzusetzen? Machen wir das dann? Also produzieren wir Waffen ernsthaft, um sie nicht einzusetzen? Geben Milliarden ernsthaft, zig Milliarden, Billionen inzwischen an Dollar aus für Waffen, die wir eigentlich nicht einsetzen wollen?
Naja, so gesehen muss man ja dann vielleicht auch konstatieren, nach dem Kriegsende, also Kriegsende Zweiter Weltkrieg 1945, gab es atomare Rüstung, Aufrüstung, einen Wettlauf sogar. Aber tatsächlich auch eine lange Zeit des Friedens. Viele argumentieren, das ist auch ein Stück weit den Atomwaffen geschuldet, weil sich keiner getraut hat, den anderen anzugreifen.
Wir wissen aber auch, dass wir in der Zeit mehrere Male bewusst oder durch dumme Zufälle ganz nah am Rande eines Atomkriegs waren.
Das ist wahr.
Ja. Und dann sagt man, es hätte noch immer Jod gegangen, die letzten paar Jahrzehnte wird es auch weiterhin so sein. Haben wir keine Garantie, überhaupt nicht. Und wenn es nicht so ist, dann haben wir eine Katastrophe. Und zwar vielleicht die letzte Katastrophe auf diesem Globus, was das Überleben der Menschheit angeht. Es kann kein ernsthaft, langfristig zielführendes Mittel sein, sich gegenseitig mit der kompletten Zerstörung zu drohen. Ist jedenfalls meine Überzeugung. Man kann auch sagen, der Kalte Krieg ist nicht eskaliert, nicht wegen, sondern trotz der gegenseitigen Hochrüstung, trotz der Atomwaffen, die in beiden Lagern vorhanden waren oder bei verschiedenen Staaten vorhanden waren. Ich finde es immer wieder unglaublich eigentlich, dass Politiker jeglicher Couleur und rund um den Globus sagen, Gewalt ist eigentlich schlecht. Keiner sagt, Gewalt ist super, bin ich dafür. Na, eigentlich ist sie nicht gut. Nur sagen, leider Gottes viel zu viele PolitikerInnen, geht halt manchmal nicht anders. Also diese Ultima Ratio-These, die im Grunde auch nicht zu Ende gedacht ist. Aber keiner findet Gewalt gut. Das heißt, und trotzdem wird irrsinnig viel investiert, Geld, Energie, politische Überzeugungsarbeit investiert darin, also in diese Gewaltidee investiert. Wo man doch weiß, es gäbe eine bessere Idee. Nicht Gewalt. Wäre eigentlich besser. Warum investieren wir dann nicht viel mehr Aufmerksamkeit und nicht zuletzt eben auch Geld in diese bessere Idee? Das passiert eben nicht, weil man der Idee nicht traut. Und da sind wir wieder bei der Friedensdenkschrift. Das ist mein großer Vorwurf an diese Denkschrift, dass sie der Idee der Gewaltlosigkeit de facto nicht traut und auch nichts zutraut.
Markus, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank.
Gerne.